Ich weiß, die Becher gehen noch rum oder die Körbe oder Tüten oder wie wir das nennen wollen. Ich habe einfach noch eine Frage, mit die du mit deinem Sitznachbar besprechen darfst. Und die lautet, bei so verregneten Tagen wie heute, hast du es da lieber richtig hell zu Hause? Machst du da gern das Licht an oder lässt du es dunkel? Habt eine Minute darüber kurz zu sprechen. Und auch warum? Okay. Wer macht da gerne das Licht an am Tag? Okay, einige. Die anderen lieber, halten es lieber dunkel. Wir haben jetzt eine neue Wohnung seit, wann sind wir da eingezogen? Mai, glaube ich. Und da haben wir richtig große Fenster. Das ist genial, weil da kommt ganz viel Tageslicht einfach rein. Aber in unserer alten Wohnung, ich bin jemand, der immer als erstes daran denkt, das Licht irgendwo anzumachen, weil es mir irgendwie zu dunkel ist. Yes. Ich hätte da eine richtig coole Illustration gehabt. Vielleicht können wir die Lichter mal kurz ausmachen. Es reicht leider nicht ganz, aber stell dir mal vor, hier wären keine Fenster, dann wäre es jetzt komplett dunkel. Wir haben zu viel Licht hier, deswegen geht es leider nicht, aber eben stell dir das einfach mal vor, als wäre es jetzt plötzlich Licht aus, alles ist dunkel, du kannst nichts mehr sehen. Was würdest du dann machen? Ich glaube, den meisten von uns würde es dann irgendwie unwohl sein, weil wir denken, okay, was ist jetzt? Ich sehe nichts mehr, ich habe keine Kontrolle, ich weiß nicht, was neben mir passiert, ich weiß nicht, was hier vorne passiert. Du würdest vielleicht deine Orientierung verlieren. Vielleicht würdest du probieren aufzustehen, wenn das nach einer Minute immer noch dunkel ist und keiner sagt was. Vielleicht würde jemand probieren, zur Tür zu gehen, irgendwie die Tür aufzustoßen, damit Licht hineinkommt. Aber das wäre auch gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob sich hier jemand blind auskennt, aber bei so vielen Leuten in einem Raum, ich glaube, das wäre ziemlich chaotisch. Vielleicht bricht auch Panik aus. Man stößt sich am Stuhl an, man fliegt über den anderen, der auch probiert, zur Tür zu kommen, irgendwie Licht zu machen. Und vielleicht kommt dann jemand auf die Idee, ich kann ja mein Handy rausholen und einfach mal die Taschenlampe anmachen. Und ich glaube, wenn jetzt nur hier vorne der Tillmann seine Taschenlampe anmachen würde, dann würden viele von uns wahrscheinlich eher zum Licht gehen wollen, weil das einfach irgendwie komisch ist, wenn es komplett dunkel ist hier drin. Zum Schlafen ist das gut, aber nicht zum Gottesdienst. Stimmt ihr mir dazu? Ja. Das ist ein Bild, das will ich nachher ein bisschen ausführen. Wir Menschen suchen natürlich nach Licht, nach Orientierung. Deswegen leben wir nicht in Höhlen, sondern wir haben Häuser mit Fenster. Genau, jetzt dürfen wir das Licht wieder anmachen, danke. Und das ist sogar krass, weil wenn man zu lange ohne Licht bleibt und vor allem ohne Sonnenlicht, dann werden wir depressiv, weil wir Vitamin D, war das glaube ich, durch die Sonne kriegen. Wir brauchen das zum Leben, wir brauchen das, damit wir auch hier oben fit bleiben. Wir brauchen Licht zum Leben. Es ist ganz wichtig. Und deswegen, wir haben jetzt gerade Sommer, das ist schön, wir haben viel Licht, aber im Winter steigt die Suizidrate extrem, weil die Tage kürzer sind, weil da weniger Licht ist und weil Leute morgens zur Arbeit gehen und es noch dunkel ist und wenn sie Feierabend haben, ist es auch wieder dunkel. Das sind so ein paar Beispiele aus unserem Leben, die uns zeigen, wir brauchen Licht. Licht ist wichtig, du brauchst Licht. Und deswegen, weil Licht so wichtig ist, haben wir jetzt eine Predigtserie über den ersten Johannesbrief und dann auch den zweiten und dritten wird wahrscheinlich auch eine gesammelte Predigt sein. Und das Thema, der Titel dieser Predigtserie ist, mach sein Licht an. Ich habe eine PowerPoint in der Cloud drin gehabt. Genau, mach sein Licht an. Können wir uns aber auch so merken, oder? Okay, und das Thema von der heutigen Predigt lautet: Lebe in Licht und Liebe. Lebe in Licht und Liebe. Heute werde ich ein paar Fundamente setzen, die uns helfen, besser zu verstehen, was in den nächsten Kapiteln im ersten Johannesbrief abgehen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal den ersten Johannesbrief gelesen hast. Einige von euch vielleicht. Ist ein cooler Brief, der ist ein bisschen speziell, aber da ist ganz viel drin. Und genau, da will ich heute uns einfach eine Einführung geben, über das erste Kapitel reden. Wir gehen dann ein bisschen in Kapitel 2 mit rein. Aber bevor ich das mache, lasst mich noch kurz beten. Gott, ich danke dir für den Tag, danke für den Gottesdienst und danke für jeden, der heute hier ist, Herr. Ich bete, dass du zu uns sprichst, durch dein Wort, durch den ersten Johannesbrief. Ich bete, dass du uns Hunger schenkst, Hunger nach mehr, mehr von dir, Hunger nach mehr von deinem Wort und dass wir da richtig leidenschaftlich für werden, was der Johannes da sagt in seinem Brief. Ich bete, dass das auch relevant ist für uns heute, dass wir etwas von uns daraus mitnehmen können, dass wir ermutigt werden in unserem Glauben. Bitte sprich zu uns, Herr. Amen. Okay, ich nehme uns jetzt nur ein paar Basics mit rein. Der Johannesbrief, woher wissen wir, dass der von Johannes geschrieben wurde? Da ist keine Einleitung. Der Paulus, wenn er seine Briefe geschrieben hat, steht ja ganz oft: Ich, Paulus, mit meinen Brüdern dort und dort, schreibe dieser Gemeinde, wir schreiben euch und grüßen euch, bla bla bla. Das steht in fast jedem Brief von Paulus so drin. Das ist eine klassische Briefführung. Aber der Johannesbrief hat das nicht. Da ist keine Einführung. Also es gibt schon eine Einführung, aber da ist keine Vorstellung. Ich bin Johannes und ich schreibe denen und denen. Woher können wir dann wissen, dass es keine Fälschung ist in der Bibel? Woher können wir wissen, dass der Brief wirklich von Johannes ist und dass wir diesen Brief ernst nehmen können? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir darüber auch mal kurz reden, weil wir uns manchmal auch verteidigen müssen mit der Bibel. Es gibt viele Argumente da draußen, die irgendwie behaupten, dass die Bibel nicht echt ist und auch historisch nicht valide und so weiter. Aber es ist wichtig, dass wir das wissen können. Ja, lasst uns daran glauben, einfach aus Glauben heraus. Aber die Bibel ist das bestdokumentierteste Buch, das es überhaupt gibt. Es gibt zu jeder Schrift, die da drin ist, zu jedem Buch und zu jedem Brief, mehrere Kopien, die man gefunden hat über die letzten 2 Jahrtausende. Archäologische Funde, die man auch gut zusammensetzen konnte. Und genau, die Bibel ist nicht unlogisch. Die Bibel ist schwer zu verstehen. Die Bibel ist nicht einfach zu verstehen manchmal. Aber wir können da wissenschaftlich rangehen und auch ein paar von solchen Fragen beantworten und müssen dann nicht, wenn wir mit Nichtchristen argumentieren, einfach sagen, ja, ich mache es halt aus Glauben heraus. Da gibt es auch gute Argumente, warum wir glauben. Das wäre nochmal ein ganzes Thema für sich. Da will ich heute nicht so weit reingehen, aber einfach ein paar einfache Fragen, die wir jetzt beantworten können. Wer schreibt den Brief? Wir können ziemlich sicher sagen, dass es Johannes war. Johannes, nicht irgendein Johannes, sondern einer der 12 Jünger und einer der Apostel von Jesus. Und warum? Weil der Stil, auch thematisch und ein paar von den Themen, die da drin vorkommen, sind sehr ähnlich wie die Themen, die wir im Johannesbrief, im Johannesevangelium finden. Also allein von am Anfang, wir gehen da nachher rein, Johannes spricht sofort über das Licht in dem Brief. Und da musste ich dann diese Woche dran denken, hey, es klingt so wie Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort und so weiter und Licht. Lest es einfach mal selber. Wenn du das Johannesevangelium liest und den Johannesbrief, dann kann man da sehr ähnliche Themen und sehr ähnliche Schreibweisen rausfinden. Und außerdem gab es da damals einen Schüler von dem Johannes, den Apostel Johannes, der hieß Polycarp, das ist einer der frühen Kirchenväter. Und der kannte Johannes und in einem Brief von ihm hat er selber geschrieben, dass dieser Brief der Brief von seinem geliebten Meister Johannes ist. Also schon im zweiten Jahrhundert gab es Leute, die haben sich darauf berufen, die Johannes selber kannten und gesagt haben, yes, dieser Johannes, der hat diesen Brief geschrieben. Okay, das ist erstmal genug Apologetisches für heute. Also Leute, die Johannes gekannt haben, haben gesagt, dieser Brief ist von Johannes. Der Johannesbrief ist nicht systematisch so wie die Briefe von Paulus. Wir Deutschen, wir mögen die Schriften von Paulus, weil die eben so systematisch sind. Da gibt es Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Da ist alles strukturiert. Das mögen wir. Der Johannesbrief ist aber nicht so. Und das kann manchmal ein bisschen herausfordernd sein. Ich habe diese Woche mit Amy, meiner Frau, den ganzen ersten, zweiten und dritten Johannesbrief alles in einem Stück gelesen. Kann ich auch sehr empfehlen. Da kommt man schnell durch. Das ist cool. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, krass, der sagt doch eigentlich immer genau dasselbe. Er hat verschiedene Illustrationen. Er redet von Licht und Finsternis, Liebe und Hass. Und hat noch ein paar andere Bilder da drin, aber eigentlich ist es immer dasselbe, immer ein kleines bisschen anders formuliert. Und so schreibt Johannes diesen Brief. Er legt da verschiedene Schwerpunkte durch Wiederholungen. Also wenn du den liest, sei nicht frustriert, denk daran, der Johannes, der hat nicht gerade vergessen, was er im Satz davor gesagt hat, sondern ihm ist es wichtig, dasselbe auf viele verschiedene Arten und Weisen auszudrücken. Und er schreibt auch sehr poetisch, ist schon fast wie ein Gedicht eigentlich geschrieben, mit den ganzen Bildern, Vergleichen, Beschreibungen. Yes. Gut, dann steigen wir ein in dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 1. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du die gerne aufschlagen. Okay. Und ansonsten hört einfach meiner schönen, tiefen Stimme zu beim Vorlesen. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben können. Also hier hören wir direkt, das ist die Einführung von dem Brief, wir hören direkt den Sinn und Zweck des Briefes, den Johannes und die Leute, die da mit Johannes waren, hatten, als sie diesen Brief geschrieben haben. Sie wollten mit der Gemeinde teilen, was sie selbst gesehen haben, was sie berührt haben, damit meinen sie Jesus, sie haben Jesus berührt und damit, das stellt sich einfach heraus, Johannes war mit Jesus unterwegs. Er hat ihn mit eigenen Augen gesehen und erlebt. Und das möchte er mit ihnen teilen. Mein erster Punkt heute ist, gemeinsam Gott erleben. Gemeinsam Gott erleben. Sie haben Jesus erlebt. Sie haben Jesus in ihrer Gemeinschaft erlebt. Und genau das möchten sie mit der Gemeinde teilen, an die sie schreiben. Das war wahrscheinlich eine Gemeinde in Ephesus. Das kann man aber nicht so genau sagen. Und sie wollen, dass auch sie in ihrer Gemeinschaft Gott erleben können und dass sie dadurch miteinander verbunden sind. Und ich finde es so schön, dass in Vers 4, dass er dann sagt, wir wollen diese Freude, die Gott uns geschenkt hat, mit euch teilen. Und da frage ich euch, wie ist es, wenn wir hier zusammenkommen am Sonntagmorgen zum Gottesdienst? Erleben wir da die Freude, die Gott mit uns teilen möchte? Oder kommt jeder für sich und denkt vielleicht nur an all das Schlechte, das in der Woche passiert ist, was auch valide ist, das ist Gott mega wichtig, das sollen wir nicht einfach beiseite schieben. Aber wenn das jede Woche der Fall ist, hast du verstanden, worum es hier geht. Wir wollen gemeinsam leben, in Tiefen, genauso wie in den Höhen des Lebens. Wir wollen die Freude, Gott möchte dir Freude schenken. Da ist eine Freude, die Gott hat, wenn wir als Gläubige, seine Kirche, seine Familie, er als Vater und wir als seine Kinder zusammenkommen und ihn anbeten und gemeinsam das Leben teilen. Diese Freude möchte Gott uns schenken. Und ich würde sogar sagen, das ist eine Bibelstelle, die dir aufzeigen kann, dass Kirche wichtig ist. Du kannst deinen Glauben nicht für dich alleine leben. Wenn du, das kannst du schon probieren. Und es gibt auch Leute, die das probieren. Aber du wirst was verpassen. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, weil wir auch alle nur Menschen sind hier. Gleich geht es darum, dass wir alle auch trotzdem Sünden haben. Und da sind wir manchmal verletzend, da haben wir manchmal nicht so eine gute Wortwahl. Es passiert Verletzungen in Gemeinde. Ich habe selber auch schon viel Verletzungen in Gemeinde erlebt. Aber das Wichtige, also das ist gar keine Frage. Verletzung passiert in Gemeinde, weil wir trotzdem alle Menschen sind. Aber wie gehen wir damit um? Und bestimmt es unser Gottesbild? Bestimmt es, wer Gott ist? Ich glaube, es sollte nicht das bestimmen, wie wir Gott ansehen. Denn Gott möchte uns trotzdem Freude schenken und er will, dass wir Liebe erfahren. Nicht Verletzung, die passiert trotzdem. Er will, dass wir Liebe erfahren in dieser Gemeinde. Okay. Gesundheit. Also, das ist einer der Gründe, warum wir Gottesdienst feiern. Nicht, damit du deine religiöse Pflicht erfüllen kannst und dann ein Kreuz hinter deiner christlichen Checkliste für die Woche setzen kannst, sondern wir wollen hier gemeinsam Gott erleben. Okay. Zweiter Punkt. Lebe in Gott, lebe im Licht. Wir lesen weiter, Vers 5. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergegeben haben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist Licht. Jetzt erinnert euch kurz zurück an das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, wenn jetzt hier plötzlich alles dunkel wäre. Das sollte einfach verinnerlichen, dass wir Licht brauchen als Menschen. Ich glaube, das ist soweit klar. Und manchmal suchen wir Licht für unser Leben in allen möglichen Dingen des Lebens. Wir suchen Licht in Familie, einer Frau, einem Mann. Wir suchen Licht in der Karriere und sagen uns, da will ich hin und wenn ich das mal erreicht habe, ja was dann? Dann ist man vielleicht kurzfristig glücklich und ja, man hat dann ein schönes Gehalt und so, das kann schon sein. Aber füllt es wirklich das Herz für die Ewigkeit? Auch Reichtum oder viel Reisen sind alles so Sachen. Manchmal denken wir, wenn wir das machen können, wenn wir das erreicht haben, wenn das unser Licht sein könnte, dann geht's uns gut. Und es gibt viele Leute, es gibt viele Reiche, die sind voll depressiv. Und die haben genügend Geld, um zum guten Psychologen zu gehen. Aber sie sind trotzdem depressiv. Und ich glaube, das liegt daran, weil sie sich nicht richtig orientiert haben im Leben. Denn sowas wie gut Karriere zu machen oder den richtigen, perfekten, den es sowieso nicht gibt, Partner zu finden und so weiter. Du kannst selber das, was du begehrst, da reinsetzen in den Satz. Das kann uns Motivation geben, das kann uns Antrieb geben. Und ja, es ist auch wichtig, dass wir bestimmte Ziele und Ambitionen im Leben haben. Aber das sollte nicht das ultimative Licht sein, das unser Leben bestrahlt. Denn wenn wir das haben oder wenn dann plötzlich was passiert und der Partner stirbt, was haben wir dann? Was ist dann unser Licht? Wie geht's dann weiter? Dann haben wir Probleme. Es wird ziemlich tief heute. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und wenn es dann plötzlich dunkel ist, entsteht Chaos. Als deutsche Gesellschaft entfernen wir uns immer weiter weg von Gott und von seinen guten biblischen Prinzipien. Sollten wir uns dann wundern, dass es so aussieht, wie es gerade ist in unserer Gesellschaft? Es ist nicht alles schlecht. Ich bin nicht so einer, der sagt, es passiert nur Schlechtes, auch wenn die Medien probieren, uns das aufzuzeigen. Gott macht auch viel Gutes. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es geht schon irgendwie bergab. Und Wo ist da die Hoffnung? Wo sind da die Träume, die wir als Deutsche haben könnten? Und das merkt man in der Politik, das merkt man in den Medien, das merkt man in Gesprächen, wenn du im Restaurant sitzt, was reden die Leute am Tisch neben dir? So viele Menschen sind orientierungslos, wissen nicht, wo es hingeht, weil sie kein richtiges Licht haben in ihrem Leben und weil wir uns immer weiter von dem Licht, das Jesus ist, entfernen. Aber wie können wir denn in Gott bleiben? Wie können wir denn im Licht bleiben? Und da schreibt Johannes weiter ab Vers 6, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Hier ist das Evangelium. Hier ist das Evangelium. Es wird dann noch ein bisschen mehr erklärt, was das bedeutet. Aber im wahren Licht zu leben bedeutet, mit Gott verbunden zu sein. Mit Gott verbunden zu sein und in seinem Licht zu leben und keinen Raum für Dunkelheit in unserem Leben zu geben. Und Johannes vergleicht in diesem Brief Finsternis mit Sünde. Wenn du nicht weißt, was Sünde ist, Fehler, egoistische Fehler, die wir machen, wenn wir andere verletzen, weil wir egoistisch sind zum Beispiel, wenn wir nur an uns selbst denken und nicht lieben. Gott nicht lieben, unseren Nächsten nicht lieben. Also Johannes vergleicht hier Sünde mit Finsternis und Sünde oder diese Fehler, die machen wir alle. Das sieht unterschiedlich aus bei jedem. Bei manchen ist es offensichtlicher als bei anderen, aber wir alle sündigen. Und er macht es deutlich, er spricht da ziemlich direkt drüber. Er will das klar machen, dass wir in Sünde leben. Er sagt in Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also wenn du denkst, du bist perfekt, dann sagt Johannes hier, dann betrügst du dich selbst. Das stimmt nicht. Wir alle machen mal Fehler. Wir alle haben mal Fehltritte. Johannes betont das immer wieder, dass es wichtig ist, dass wir miteinander leben und dass wir einander lieben, dass wir Gott lieben. Johannes ermutigt uns, dass wir mit Gott verbunden sind. Und das erinnert auch schon wieder ein bisschen ans Johannes-Evangelium Kapitel 15, wo Jesus darüber spricht, dass wir wie an dem Wein mit Jesus verbunden sein sollen. Wir lesen Kapitel 2, Vers 1. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Johannes hat hier also den Zweck und das Ziel, dass er zur Heiligkeit ruft, dass wir nicht mehr sündigen oder dass wir das zumindest anstreben, nicht mehr zu sündigen, dass wir ins Licht kommen. Aber wie gesagt, er weiß auch, dass wir auch als Christen niemals perfekt sein können. Er sagt dann weiter, und wenn doch jemand sündigt, wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Was heißt das? Jesus, der Einzige war, der wirklich perfekt gelebt hat, der keine Sünde hatte, der keine Fehler gemacht hat, der einfach voller Liebe war zu Gott und zum Nächsten, der Einzige, der perfekt war und der sich irgendwas anmaßen könnte, ist für dich und für mich gestorben. Als das perfekte Opfer, das es gebraucht hat, damit der Tod besiegt wird. Er ist für dich in den Tod gegangen und wieder auferstanden und in den Himmel hinabgestiegen. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Das singen wir auch oft in unseren Liedern. Er sitzt zur Rechten Gottes und ist da nicht mit Richter, sondern er ist unser Anwalt. Damit, wenn wir dann doch Sünde begehen, auch wenn wir es nicht wollen, auch wenn wir es uns nicht vornehmen, wenn es trotzdem passiert und wir sündigen und wir dann zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe es wieder verkackt, tut mir leid. Dann haben wir Jesus da, der unser Anwalt ist. Und durch ihn haben wir Gnade und Vergebung. Ist das nicht super? Also, wenn du mal wieder was falsch machst, ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch ein bisschen differenzieren. Da steht, wenn wir dann wieder in Sünde fallen. Und ja, das wird passieren. Aber was ist das für eine Sünde? Und das muss jeder für sich selber beurteilen. Ist es eine alte Gewohnheit, in die man jetzt mal wieder gerutscht ist und eigentlich wollte man das gar nicht? Oder entscheidet man sich bewusst, nicht das zu tun, was in der Bibel steht? Nicht das zu tun, was Jesus gesagt hat? Was ist da unsere Herzenshaltung? Wollen wir im Licht sein? Wollen wir, dass Gottes Licht die Finsternis in unseren Herzen, in unserem Leben vertreibt? Oder halten wir an der Finsternis fest? Verse 3 und 4 und weitere kommen dann langsam zum Schluss. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wir haben schon noch ein bisschen Zeit, aber ihr könnt euch auch schon setzen, wenn ihr wollt. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist eigentlich ziemlich hart, was da steht. Behaupten wir, dass wir mit Jesus verbunden sind, dann verpflichten wir uns, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und er hat den Standard schon ziemlich hoch gesetzt. Was können wir daraus ziehen? Mein dritter Punkt heute ist, Gott lieben heißt sein Wort einhalten. Gott lieben heißt sein Wort einhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für viele Kirchen heute. Das ist ein extrem zentraler Punkt, auch von dem, was Jesus gelehrt hat. Jesus hat viel gesagt. Und Jesus hat die Messlatte, manchmal reden wir über das Alte Testament, Jesus hat die Messlatte noch mal ein Stück höher gesetzt, als im Alten Testament stand. Im Alten Testament hieß es, dass man keine Ehe brechen soll. Und Jesus hat noch mal einen draufgesetzt und hat gesagt, wenn du auch nur eine andere Frau begehrst, nachschaust, hast du schon die Ehe gebrochen. Also, wie krass ist das? Jesus hat echt noch mal einen krassen Standard gesetzt. Wie können wir damit umgehen? Erstmal will ich fragen, wollen wir damit umgehen? Oder sagen wir jetzt schon, das ist mir eigentlich egal. Wollen wir so leben, wie Jesus gelebt hat? Voller Liebe, voller aufopfernder Liebe. Das war nicht einfach für Jesus, alle Menschen zu lieben. Das war ganz und gar nicht einfach. Er ist letzten Endes in den Tod gegangen für seine radikale Liebe. Wollen wir dem nachfolgen? Wollen wir so leben wie Jesus? Und hier geht es nicht darum, dass Gott uns liebt, wenn wir das und das machen. Gott liebt dich bedingungslos. Das will ich erstmal kurz klarstellen. Gott liebt dich. Gott hat mich vor 11 Jahren, als ich erst zum Glauben gekommen war und noch voller Finsternis war, genauso geliebt, wie er mich heute liebt. Hier geht es darum, wenn wir Gott lieben, dann werden wir seine Gebote halten. Man könnte so sagen, das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, war Gottes Liebessprache für dich. Und die Liebessprache, die Gott von uns empfangen möchte, ist Gehorsam, dass wir ihm vertrauen. Nicht nur irgendwie blind nachfolgen, Gott ist kein Diktator oder sowas, sondern dass wir im Vertrauen und in Liebe Gott die Ehre geben und sagen, Gott, ich glaube, du weißt es besser als ich, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe. Und manchmal, also ich habe es schon öfters erlebt eigentlich, Das passiert dann in Kirche. Jemand entscheidet sich ganz bewusst, keinen biblischen Lebensstil zu leben, entscheidet sich zum Beispiel, ja, einfach trotzdem Sex mit der Freundin zu haben, und ich benenne jetzt auch ein paar Dinge, entscheidet sich trotzdem für die Affäre außerhalb der Ehe, und andere Sachen. Ich glaube, wir haben alle eine Idee, was da alles dabei sein könnte. Und dann wird es aber trotzdem irgendwie gut geheißen. Und dann sagt man, ja, aber die Person liebt Gott doch. Okay, ich kann der Person nicht ins Herz schauen. Aber ich kann in die Bibel schauen. Und da steht, da hat Jesus selbst gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. In Johannes 14, Vers 15. Das ist jetzt, ich schaue niemanden an, und ich habe selber auch Mist in meinem Leben, mit dem ich noch umgehen kann. Ich erwische mich selber mal bei einer Notlüge. Ich erwische mich selber mal, wie ich den Drang habe, vielleicht über jemanden schlecht zu reden. Irgendwie einfach egoistisch zu sein, das merke ich oft allein in meiner Ehe. Es ist nicht einfach. Ich sage nicht, dass es einfach ist, und ich sage auch nicht, dass ich besser bin. Ich schaue niemanden an. Das ist wirklich für uns alle zur Selbstreflexion. Mit unserem Leben zeigen wir damit, dass wir Jesus lieben. Denn das ist das, was Jesus gesagt hat. Und vielleicht weißt du gar nicht, was Jesus seine Gebote sind, weil du die Bibel nicht liest. Dann ist es umso mehr, sollte das eine Motivation sein. Lasst uns Gottes Wort besser kennenlernen. Lasst uns Gottes Wort besser kennenlernen. Lasst uns eintauchen. Lasst uns herausfinden, was Jesus gesagt hat. Lasst uns Diskussionen darüber haben, wenn wir es nicht verstehen. Lasst uns darüber sprechen. Aber such danach. Wenn du nicht weißt, was in der Bibel steht, wie kannst du dann seine Gebote befolgen? Das ist für Jesus wichtig. Und ich glaube, auch als Kirche haben wir es ein bisschen versäumt, der Welt zu zeigen, wie man im Licht lebt. Mir hat letztens ein Pastor gesagt, dass er gemerkt hat, dass viele junge Christen heutzutage gar nicht mehr wissen, dass man keinen außerehelichen Sex haben sollte. Die wissen das gar nicht. Manche machen das gar nicht böswillig. Sie wissen es einfach nicht, als Beispiel. Und ich glaube, also generell sexuelle Reinheit im biblischen Sinne ist ja ein mega unattraktives Thema in unserer Gesellschaft. Aber wenn man dann schaut, was das für Folgen haben kann, wenn man nicht danach lebt, wie viele Mütter alleinerziehend sind zum Beispiel, allein in unserer Stadt, das kann alles auch Folge von dem sein, nicht nur, aber auch. Wir müssen da wieder mehr drüber reden als Kirche. Wir dürfen davor keine Angst haben. Wir müssen uns auch nicht unbedingt rechtfertigen, das ist Gottes Wort. Das sind die Sachen, die Gott sagt. Wir dürfen darüber reden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Und jetzt wieder nicht nur die sexuellen Sachen. Ja, schau dir auch keinen Porno an. Schau keinen Frauen nach oder keinen Männern. Aber auch so Sachen wie lüge nicht, lästere nicht, sei kein Heuchler, liebe deinen Nächsten, sei nicht egoistisch, hab Gott an erster Stelle. Und so weiter. Und da haben wir, so wie jede Gemeinde auch Dinge, auch Finsternis in unserer Gemeinde, die Gott mit uns angehen möchte. Also, Vers 8 und 9 nochmal. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir in unserer Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott ist Licht, und als Licht ist Gott heilig. Er ist wirklich heilig. Er ist anders als die Welt. Deswegen will er auch nicht, dass wir so wie die Welt leben. Aber zum Glück ist Gott auch Liebe. Zum Glück ist Gott gnädig. Zum Glück hat er seinen Sohn Jesus gebracht. Und Gott sagt, wenn wir unseren Mist, unsere Sünde vor ihm benennen, dann wird er treu zu uns sein. Auch wenn wir untreu zu ihm sind, wird Gott treu zu uns sein und uns vergeben. Halleluja. Okay. Jetzt wirklich zum Abschluss. Das ist nicht einfach, was ich gesagt habe. Das fordert mich selbst auch heraus. Aber was ich so cool finde, ich habe das vorhin gesagt, Jesus sagte in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und direkt danach, in Vers 16, spricht Jesus dann von dem Heiligen Geist. Und er sagt, ich werde euch einen Helfer schicken, meinen Geist. Ich werde mit euch sein. Und der Helfer soll euch helfen, meine Gebote zu halten. Ohne den Heiligen Geist kannst du das gar nicht. Ohne den Heiligen Geist ist es extrem schwierig. Wir können es probieren, wir können in Gesetzlichkeit leben, wir können uns viele Extra-Regeln machen. Ohne den Heiligen Geist ist es schwer, Gott zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, Jesus seine Gebote zu halten. Ohne den Heiligen Geist ist es schwierig, im Licht zu leben. Ohne Gottes Geist schaffen wir das nicht. Ich lade dich ein, zu reflektieren. Wenn du Anstoß gefunden hast an den Sachen, die ich gesagt habe, geh mal in dich und geh mit Gott ins Gespräch. Reflektiere, lebst du in Gottes Licht? Lebst du zum Teil in Gottes Licht? Machst du das schon in manchen Bereichen im Leben gut? Aber gibt es da andere Bereiche, wo du an der Finsternis festhältst, wo du noch an Sünde festhältst, wo du noch nicht da mit Gott reingegangen bist? Lebst du in Gottes Licht? Und die zweite Sache, kennst du Gott? Hast du Gott schon mal erlebt? Hast du schon mal erlebt, wie schön das ist, wenn die Sonne reinstrahlt, wenn Licht in dein Leben kommt? Wenn du so etwas erleben möchtest, dann lade ich dich heute auch ein und ich glaube, Gott lädt dich ein. Lass sein Licht in dein Herz. Versuch, die Beziehung mit Jesus anzufangen. Er will dein Licht sein und dein Leben so erhellen, wie es sonst nicht möglich ist. Und am Kreuz hat Jesus den Weg dafür freigemacht. Lass nicht zu, dass Dunkelheit dein Leben bestimmt. Mach sein Licht an. Für jetzt und für immer. Gott, ich bete, dass du an uns arbeitest. Denn was wir heute gehört haben, ist nicht etwas, was wir irgendwie nur heute oder diese Woche angehen können. Das ist was fürs ganze Leben. Das ist kein einfacher Prozess. Und wir brauchen da wirklich deinen Heiligen Geist, Herr. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Lass uns unsere Hände öffnen und dich einladen, Heiliger Geist. Komm, hilf uns, im Licht zu leben und Gott zu lieben durch Gehorsam, durch Vertrauen. Wir brauchen dich, Jesus. Und gleichzeitig danke ich dir für dein wunderschönes Licht, das einfach nur gut ist, das Grund zur Freude ist, Herr. Lass uns Freude haben in dir. Danke, Jesus. Amen.